Kapitel 8. Harald, das Moor und der falsche Moment für Plaudereien.
Hilfe! Hilfe!
Hallte eine jämmerliche Stimme durch den abendlichen Wald. Nebel waberte über das mit Sumpfgras bewachsene Moor und drang tief in den dicht bewachsenen Wald hinein.
Hilfe, ich versinke!
Eine Drossel flatterte, von den verzweifelten Rufen aufgeschreckt, zum Waldrand. Tiefer im Wald hob ein großer Braunbär seinen Kopf und reckte lauschend die Ohren. Am Stamm einer mächtigen Eiche stand ein kleiner Igel und lugte über die Böschung hinab in das Moor. Er bohrte sich nachdenklich in der Nase. Dörte, die Drossel, flatterte auf ihn zu und ließ sich auf einer Wurzel nieder.
»Guten Abend, Ingo«, sagte sie zu dem Igel. »Was ist denn hier los?«
»Hi, Dörte«, erwiderte der Igel.
»Hilfe! Hilfe!«
klang es erneut aus dem Moor empor.
»Das ist Harald der Hase«, erklärte Ingo. »Ich nehme an, er ist im dichten Nebel vom Waldweg abgekommen und über die Böschung hinab in das Moor gesaust.«
»Hilfe!«
schrie Harald.
»Schrecklich«, sagte Dörte die Drossel und schüttelte den Kopf. »Ich finde, man hätte hier längst mal ein Schild aufstellen sollen. Der Weg macht ja eine ganz scharfe Kurve. Ist doch klar, dass so etwas gefährlich ist.«
»Da hast du recht«, bestätigte Ingo der Igel. »Vor allem bei solchem Nebel.«
»Ja«,
Dörte nickte. »So einen Nebel hatten wir schon seit Jahren nicht mehr. Der ist ja so dick wie Großmutters Eicheleintopf.«
»Hilfe«,
jammerte Harald. Ingo der Igel zog die Stirn in Falten. »Andererseits muss man bei so einem Wetter einfach nur mit normaler Geschwindigkeit gehen. Dann kann auch nichts passieren. Ich nehme an, Harald ist wieder einmal wie eine wild gewordene Wildsau hier lang gepäst. Du weißt ja, wie Hasen sind. Die machen aus jedem Spaziergang ein Wettrennen.«
»Tja, für euch Lauftiere sind Kurven ein Problem. Wir Vögel haben solche Sorgen nicht.«
»So helft mir doch«, rief Harald verzweifelt. »Der Schlamm geht mir schon bis zum Hals.«
»Ja«, seufzte Ingo, »das ist schon eine komische Vorstellung. Hätte Harald Flügel, hätte er einfach eine Kurve über dem Moor gedreht und wäre wieder zurückgekommen.«
Dörte nickte ernst.
»Wenn alle Tiere Flügel hätten, gäb's eine Menge Probleme weniger.«
»Blub, blub«, machte Harald.
»Was ist denn hier für ein Lärm?« brummte plötzlich eine tiefe Stimme neben den beiden.
Es war Bernd, der Bär. Dann stutzte er.
»Hey, da versinkt ja jemand im Moor.«
»Das ist Harald der Hase«, erklärte Ingo.
»Er ist mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve gehoppelt und nun hat er Pech, dass er kein Vogel ist«, ergänzte Dörte.
Ingo nickte. »Wir haben überlegt, dass ein Schild an dieser Stelle...«
»Ja, habt ihr denn einen Knall?« platzte Bernd heraus. »Wir müssen den armen Kerl retten!« »Los, Dörte, seine Ohren gucken noch raus. Du flatterst jetzt sofort hin und versuchst, ihn daran hochzuziehen. Und du, Ingo, knabberst mal die Wurzel dadurch.«
Irgendwie fanden die beiden, dass Bernd ihr schönes Gespräch recht unsanft unterbrochen hatte. Aber wenn ein Bär erst mal in Fahrt ist, sollte man ihm besser nicht widersprechen. Also taten sie, was er gesagt hatte. Dörte schaffte es, Harald so weit emporzuziehen, dass seine Nase gerade so aus dem Schlamm lugte. Nachdem Ingo die Wurzel halb durchgeknabbert hatte, riss Bernd den Rest einfach heraus. So hatte er einen langen, biegsamen Stab.
»Halt dich daran fest«, befahl er Ingo. »Ich halte dich über das Moor und du packst Haralds Ohren. Los jetzt, uns bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Er hielt die Wurzel über den fast versunkenen Harald. Ingo hielt sich mit allen vier Pfoten daran fest und packte die Ohren des Hasen mit den Zähnen.
»Zugleich«, kommandierte Bernd,
und mit einem lauten Plopp zogen sie den armen Harald aus dem Morast. Behutsam legte Bernd ihn auf den Boden. Harald rührte sich nicht.
»Das kriegen wir schon wieder hin«, brummte Bernd. »Ich heb seine Füße hoch und du drehst dich um und piekst ihn mit deinen Stacheln in den Po.«
»Okay, du bist der Chef«, meinte Ingo. »So richtig?«
»Vollkommen richtig«, brummte Bernd zufrieden.
»Es klappt«, rief Dörte die Drossel.
»Aua«,
sagte Harald. Dann hustete er eine Menge mooriges Wasser aus. Als er fertig war, sah er Bernd an und sagte,
»Danke.«
»Komm«,
meinte Bernd. Ich bring dich nach Hause und dann gibt's erstmal eine schöne Milch mit Honig. Er schnappte sich Harald einfach und klemmte ihn sich unter den Arm. Dann stapfte er davon und berichtete von dem Bienenkorb, den er neulich im Wald gefunden hatte. Ein wenig betröppelt blickten Ingo und Dörte dem seltsamen Paar hinterher. Schließlich meinte Ingo, Bären sind nicht sehr höflich. Dörte nickte.
Bernd hat einfach unser schönes Gespräch unterbrochen, fuhr Ingo fort.
Ja, und er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass es eine Menge Vorteile hat, wenn man fliegen kann.
Dann sahen die beiden einander an und Dörte meinte etwas kleinlauter.
Andererseits hat er irgendwie doch ein bisschen recht, oder?
Machte Ingo.
Ich glaube schon.
Und wenn ich ehrlich bin, ist es gar kein schlechtes Gefühl, ein Hasenretter zu sein, fügte Dörte hinzu.
Das stimmt, sagte Ingo und schmunzelte ein bisschen. Und welcher Igel kann so etwas schon von sich behaupten?
Als Jesus mit seinen Freunden durch die Gegend wanderte, begegneten sie einem Mann, der seit seiner Geburt blind war. Die Freunde von Jesus dachten so bei sich, das ist bestimmt Gottes Strafe, dass es dem so schlecht geht. Sie dachten keineswegs darüber nach, wie sie dem Mann helfen konnten, sondern grübelten, was denn wohl die Ursache der Bestrafung gewesen sein könnte. Deshalb fragten sie Jesus, wer ist schuld dran, dass dieser Mann blind ist? Er selbst oder vielleicht seine Eltern? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus an dieser Stelle ein bisschen traurig den Kopf geschüttelt hat, als er antwortete, ach Leute, weder er selbst ist schuld daran noch seine Eltern. Man könnte sagen, er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Und dann spuckte Jesus einfach auf die Erde, rührte daraus ein bisschen Matschepampe und strich sie auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Jesus für die Heilung Matschepampe gebraucht hat, dann stellt ihr die falsche Frage. Jesus hatte seine Gründe, da bin ich mir sicher. Doch die gehen nur den blinden Mann und ihn was an. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, gibt es jemanden, der unsere Hilfe braucht? Nach Johannes 9, Vers 1 und folgende.